Abschnitt 1.1 – Ausrichtung des Verhaltens. Beginnen wir mit dem Aspekt der Verhaltensausrichtung, der sich anhand einer kurzen Frage verdeutlichen lässt. Warum lesen Sie in diesem Augenblick in unserem Lehrbuch, anstatt einer anderen Tätigkeit nachzugehen? Hierbei geht es darum, warum man das eine tut und nicht das andere. Eine Person mag angeben, dass es sich um die Pflichtlektüre für eine bald anstehende Prüfung handelt. Eine andere, dass sie einen Einblick in das Studienfach ihrer Freundin erhalten möchte. Allgemein sind hier angestrebte Ziele angesprochen, die jemand durch eigenes Handeln realisieren oder vermeiden möchte. Siehe Kapitel 7. Wir könnten die beiden Personen nun weiter und weiter fragen, weshalb möchten sie die Prüfung bestehen, beziehungsweise weshalb möchten sie über das Studienfach ihrer Freundin etwas erfahren. Zwei Sachverhalte werden dabei deutlich. Zielgerichtetes Verhalten ist erstens immer eingebettet in ein komplexes Gefüge an Zielen. Siehe Kapitel 9. Das heißt, jedes Ziel kann im Dienste übergeordneter Ziele stehen. Prüfung bestehen, um das Masterstudium beginnen zu können, Masterstudium absolvieren, um sich für das Berufsleben zu qualifizieren, eine Berufstätigkeit aufnehmen, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. Zweitens geben die Beweggründe Auskunft über das, was für eine Person attraktiv und wichtig ist. Fachbegriff Anreiz. Dies könnte im ersten oben genannten Beispiel die Freude daran sein, neue und interessante Erkenntnisse zu erwerben. Das Gefühl von Zufriedenheit und Stolz nach einer bestandenen Prüfung oder die Aussicht, mit dem dadurch möglichen Wechsel an eine ausländische Universität an Ansehen zu gewinnen. Es sind dies also Anreize, die entweder unmittelbar bei der Tätigkeit selbst zum Tragen kommen, sogenannte Tätigkeitsanreize, oder aber erst als Konsequenzen der Zielerreichung verfügbar werden, sogenannte Zweckanreize. Siehe Kapitel 8. In der Umgangssprache, aber auch in der Rechtsprechung, bezeichnet man die Beweggründe für ein Verhalten mit dem Begriff des Motivs. Was war Ihr Motiv? Und hier besteht eine gewisse Nähe zum wissenschaftlichen Begriffsinstrumentarium, in dem sich ebenfalls das Motivkonzept findet. Die unüberschaubare Vielfalt an individuellen Anreizen lässt sich nach bestimmten thematischen Inhalten in sogenannte Anreizklassen ordnen. Die Anreizklassen beschreiben thematisch voneinander abgrenzbare, positiv bewertete Zielzustände. Motive werden nun als individuelle Präferenzen für bestimmte Anreizklassen verstanden und bilden damit eine in der Person liegende Verhaltensdeterminante. Auf diesen Aspekt kommen wir gleich noch einmal zurück. Am meisten Aufmerksamkeit finden in der aktuellen Motivationspsychologie die drei Anreizklassen, Motivthemen, A, Herausforderungen meistern, siehe Kapitel 3, Leistungsmotivation, B, soziale Kontakte knüpfen und pflegen, siehe Kapitel 4, Anschlussmotivation, sowie C, andere Menschen beeinflussen oder beeindrucken, siehe Kapitel 5, Machtmotivation. Das Motivkonzept, siehe Kapitel 6, erlaubt es, die Ausrichtung des Verhaltens eines Menschen angesichts der Vielfalt an möglichen konkreten Beweggründen sparsam zu erklären. Die Konstellation eines starken Leistungsmotivs bei gleichzeitig schwachem Anschlussmotiv erklärt beispielsweise, weshalb eine Person in ihrem Alltag eher sachorientiert ist, gerne alleine an herausfordernden Aufgaben arbeitet, stets an Rückmeldung über ihre Lernfortschritte interessiert ist und selten Gelegenheiten nutzt, sich mit Bekannten und Freunden zu treffen. Das Motivkonzept erfüllt aber noch einen zweiten wichtigen Zweck. Es erlaubt, Unterschiede zwischen Menschen zu sehen und zu erklären. Motive können je nach individueller Lernerfahrung unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Das heißt, Menschen unterscheiden sich darin, wie wichtig ihnen die verschiedenen Anreizklassen sind. Für die einen gibt es nichts Schöneres, als möglichst oft im Kreise von vertrauten Freunden zu sein. Für die anderen ist dies ganz und gar nicht attraktiv. Sie richten ihr Verhalten so aus, dass sie häufig Situationen antreffen, in denen es Herausforderungen zu meistern gilt und die eigene Leistungsfähigkeit zu beweisen ist. Mit dem Motivkonzept bietet die Motivationspsychologie eine differenzialpsychologische Perspektive, die auf die Beschreibung und Erklärung interindividueller Unterschiede zielt. Menschen unterscheiden sich jedoch nicht nur im Hinblick auf das, was für sie attraktiv ist, sondern auch dahingehend, wie sie bei der Verfolgung ihrer Ziele vorgehen, ob sie dies prompt tun oder aber häufig die Erledigung einer Absicht vor sich herschieben. Volition und Handlungsregulation. Siehe Kapitel 9. Neben interindividuellen Unterschieden sind jedoch auch intraindividuelle Unterschiede im Verhalten erklärungsbedürftig. Selbst Menschen mit einem starken Leistungsmotiv werden sich nicht immer leistungsorientiert verhalten. Es wird Situationen geben, in denen sie demotiviert erscheinen. Wenn man nun ausschließlich in der Person liegende Faktoren dafür verantwortlich machte, ihr ist Leistung und Qualität nicht wichtig, würde man eine zweite, einflussreiche Verhaltensdeterminante übersehen, die Umwelt mit ihren jeweils spezifischen Handlungsgelegenheiten und Anreizen. Nur wenn eine Person mit ihrer individuellen Präferenz für bestimmte Anreize, Motiv, auf eine Umwelt trifft, in der die gewünschten Anreize verfügbar sind, wird sie motiviert sein, das entsprechende Verhalten zu zeigen. Damit sind wir bei einer der Grundannahmen der Motivationspsychologie. Motivation entsteht im Zusammenspiel von Faktoren, die in der Person liegen, Motive, Bedürfnisse, Interesse, Ziele und Faktoren, die in der Umwelt liegen, Gelegenheiten, Anforderungen, Anreize. Dieser Sachverhalt ist im sogenannten P-mal-U-Schema in Abbildung 1.1 im gedruckten Buch illustriert, das sich formal schreiben lässt als V ist gleich P mal U und sich wie folgt liest. Verhalten ist eine Funktion von Person- und Umweltfaktoren. Ihre formale multiplikative Verknüpfung sagt aus, dass ein bestimmtes Verhalten ausbleibt. Der gesamte Term wird null, wenn einer der beiden Faktoren null ist. Beispielsweise wird eine Person, für die Geselligkeit nicht wichtig ist, schwaches Anschlussmotiv, eine Party mit vielen interessanten Gästen, hoher anschlussthematischer Anreiz, nicht attraktiv finden und erst gar nicht der Einladung folgen. Ebenso wird sich eine hoch anschlussmotivierte Person bei einem steifen formellen Treffen wenig in ihrem Element fühlen und womöglich bei erster Gelegenheit die Veranstaltung verlassen.